Heute bei «Apropos» die Eskalation im Weissen Haus.
It's going to be a very hard thing to do business like this.
I can tell you, just say thank you.
I said it a lot of times to American people.
Except that there are disagreements.
Am Freitag ist der ukrainische Präsident, der Volodymyr Zelensky, in die USA gereist. Mit dem neuen US-Präsident, mit dem Donald Trump, hat er ein Rohstoffabkommen sollen unterzeichnen. Es ist anders gekommen.
You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't have your playing cards.
Just wow. That was something.
Never in the history of modern diplomacy, war, peace, whatever, have I ever seen anything like it.
Vor den Medien ist ein offener Streit ausgebrochen. Das Treffen ist gescheitert. Der Moment ist der Höhepunkt eines Kurswechsels in den Beziehungen zwischen den USA und der Ukraine. Ein Kurswechsel, der über die letzten Wochen mehr und mehr sichtbar geworden ist. 3 Jahre nach dem russischen Angriff auf die Ukraine droht die USA ihren bisher Verbündeten in Europa offen mit dem Rückzug. Was bedeutet der Moment für den Krieg in der Ukraine? Wie geht es unter diesen Vorzeichen weiter? Und welche Rolle könnte Europa jetzt spielen? Über das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos», vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Klara Lipkowski. Sie ist Auslandredaktorin und Osteuropa-Expertin beim «Tagi». Hallo Klara.
Hallo Mirja.
Wir nehmen den Podcast auf am Sonntag am Nachmittag. Das ist der entsprechende Informationsstand. Klara, am Freitagabend, unsere Zeit, hast du dir die Medienkonferenz angeschaut von Donald Trump und Volodymyr Zelensky.
Well, thank you very much. It's an honor to have President Zelensky of Ukraine. And we've been working very hard, very close. So we've actually known
unterdessen haben die Bilder wahrscheinlich sehr viele Leute gesehen. Was hast du vorher erwartet? Was wird an diesem Treffen passieren?
Ja, eigentlich sollte es ja vor allem um das Rohstoffabkommen gehen, das zuvor verhandelt worden war. Und es sollten auch erste Gespräche über einen möglichen Frieden, über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine geführt werden. Und dann erwartete man, dass, wie üblich bei solchen Treffen, dann man sich vor die Medien setzt, also der US-Präsident in dem Fall mit seinem Gast. Und dann wird man noch Fragen beantworten vor der Presse und die eigentlich wichtigen Fragen, die werden dann aber eben hinter den verschlossenen Türen besprochen. Und in dem Zusammenhang sollte es dann zur Unterzeichnung dieses Rohstoffabkommens kommen. Und für danach war dann noch eine Medienkonferenz vorgesehen. Und das verlief aber diesmal komplett anders. Und was da passiert ist, habe ich so auch noch nie gesehen. Und ja, gab dann auch diese Pressekonferenz am Ende dann gar nicht mehr. Die wurde einfach sofort abgesagt. Und genau, dem vorangegangen war dann eben diese Eskalation, auf die wir ja jetzt, denke ich, zu sprechen kommen.
Genau. Eigentlich haben wir, Klara, auch genau über das Rohstoffabkommen wollen reden. Jetzt reden wir über etwas ziemlich anderes. Nimm uns nochmal mit. Was ist denn stattdessen passiert?
Also wie geplant traf dann erstmal Zelensky ein und etwas später dann gab es eben dieses Treffen im Oval Office. Das ist dann üblicherweise so, dass der Präsident mit seinem Gast vor diesem Kamin sitzt. Das sieht man ja jetzt auch auf den Bildern. Daneben saßen dann in dem Fall sein Vize, also der Vizepräsident der USA, J.D. Vance, dazu der Außenminister Marco Rubio und auf der ukrainischen Seite die Delegation samt DiplomatInnen und unter anderem eben auch Andriy Yermak, der engste Berater von Volodymyr Zelensky und dazu die stellvertretende Ministerpräsidentin der Ukraine, Olha Stefanishina. Und das Gedränge der Presse ist in dem Raum dann immer sehr groß und man hofft als PressevertreterInnen dann dort eine Frage stellen zu können und Trump wählt aus. Und dann begann eben diese 50 Minuten Gespräch. Also man sprach über ganz viele verschiedene Fragen, was jetzt auch die möglichen Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland betrifft. Und Zelensky zeigte Trump unter anderem auch Fotos von Kriegsgefangenen, die aus Russland entlassen wurden, die stark abgemagert zurück in die Ukraine kehrten. Trump schaute sich das dann auch eigentlich interessiert an. Es gab aber dann im weiteren Verlauf auch schon, fand ich, einige Ausfälle gegenüber Zelensky. Unter anderem wurde seine Kleidung Thema in dieser Runde.
Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're the highest level in this country's office and you refuse to wear.
Das schaukelte sich dann so ein bisschen hoch und aus meiner Sicht hat Zelensky da dann auch schon schlagfertig geantwortet.
Do you own a suit?
Yeah, problems.
A lot of Americans have problems with you not
really
respecting.
I don't have such. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe. Well, maybe something like yours, yes. Maybe something better, I don't know. We will see.
Und in den letzten etwa 10 Minuten kam es dann zu einer ziemlichen Eskalation. Der Beginn dieses Schlagabtausches war die Frage der Diplomatie, wie man eben mit Russland umgeht, ob Diplomatie anwendbar ist auf Russland sozusagen. Und da grätschte J.D. Vance im Grunde rein, um Trump dafür zu loben, wie sehr er sich darum schon bemüht habe und dass das eben unter Joe Biden so kläglich gescheitert sei, unter Trumps Vorgänger.
What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing.
Und J.D. Vance sagte dann eben, ja, man wolle jetzt mit Russland diplomatische Wege gehen. Und Zelensky reagierte dann darauf. Und diesen Moment legen ihm jetzt auch manche als Fehler aus. Er sagte dann, can I ask you?
Can I ask you?
Sure.
Yeah?
Yeah.
Okay.
Bezog sich direkt auf J.D. Vance und fragt ihn dann, über welche Art von Diplomatie sprechen Sie denn?
What kind of diplomacy? JD, you are speaking about. What do you mean?
Und dann greift Vance im Umkehrschluss Zelensky direkt an, wirft ihm vor, dass es respektlos sei, wie er sich im Weißen Haus im Oval Office aufführe.
I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country.
Yes, but if you
Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys.
Und darauf geht wiederum Trump ein und sagt. Sie sind hier überhaupt nicht in der Position, solche Aussagen zu tätigen. Sie halten hier nicht die Karten in der Hand.
You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't have your playing cards.
Trump und Vance warfen Zelensky dann vor, undankbar zu sein und die US-Unterstützung im Abwehrkampf gegen Russland nicht anzuerkennen.
What you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have.
Have you said thank you once?
This entire meeting?
No, in this entire meeting, have you said thank you? You
went to Pittsburgh. Und was dann noch krasser wurde, Trump warf dann Zelensky vor, einen dritten Weltkrieg zu riskieren.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
Ja, und ich fand das einen absolut ungeheuerlichen Vorwurf, dass es eben Zelensky sein soll, der Präsident eines Landes ist, das überfallen wurde, dass er jetzt in dieser Funktion einen Weltkrieg provozieren würde. Aus meiner Sicht ist das reinste russische Propaganda.
Was ist dir in dem Moment durch den Kopf, oder die Eskalation mitverfolgt hast vor dem Bildschirm?
Also ich war in diesem Moment wirklich schockiert, dass das wirklich vor der Weltpresse so gesagt wird, dass es aus dem Mund des US-Präsidenten kommt. Und das zeigt für mich, dass sich die USA jetzt Schritt für Schritt immer weiter von den eigentlich traditionell westlichen Verbündeten abwenden.
Der Eklat im Weißen Haus, was hat er für Reaktionen ausgelöst in den USA selber?
Also es gab zuerst viele ungläubige Reaktionen, gerade von Medienschaffenden, auch die jetzt im Raum anwesend waren.
Our Chief White House Correspondent Caitlin Collins, who was in the Oval Office, as we heard before, we saw the tape, and CNN Chief International Anchor Christian Amanpour.
Und die auch teilweise langjährig schon in diesem Bereich tätig sind und das auch so noch nie gesehen haben und absolut sprachlos darüber waren.
Okay, actually, Christian, please.
Never in the history of modern diplomacy, war, peace, whatever, have I ever, ever, ever seen anything like it? We just have to hope that for the safety of the free world and for the American people, for the European people, for the Ukrainian people, that these two presidents.
Dass man sich wirklich in so einem Tonfall vor der Weltpresse streitet, das ist einfach beispiellos. Von Seiten der Republikaner gab es Kritik, aber auch Zustimmung. Da gab es zum Beispiel John Bolton, der früher Sicherheitsberater war von Trump. Ich zitiere mal, er sagte, das Spektakel um Volodymyr Zelensky und seinen Rauswurf aus dem Weißen Haus waren ein katastrophaler Fehler, sagte er. Und man kennt eigentlich Bolton auch als Hardliner. Und jetzt sprach er davon, dass die USA immer neue Tage der Schande erleben würden. Dann trat auch noch Lindsey Graham in Erscheinung, ebenfalls ein Republikaner, der eigentlich immer für die Ukraine eingetreten war. Und jetzt entschloss er sich aber aus meiner Sicht hier nochmal Öl ins Feuer zu gießen und forderte Zelensky nach diesem Auftritt zum Rücktritt auf.
The way he confronted the president was just over the top. So I think the relationship between Ukraine and America is important, vitally important. But can Zelensky do a deal with the United States after what I saw? I don't know.
Und ansonsten habe ich viele Stimmen dazu gelesen, also viele republikanische Stimmen, die Trump dafür feierten, dass er Zelensky in die Schranken gewiesen habe. Also sie meinten, dass er sich respektlos gegenüber dem Amt des US-Präsidenten und gegenüber dem Weißen Haus generell verhalten habe. Von Seiten der Demokraten vielleicht noch einen Einwurf. Also Chuck Schumer hatte dazu eine ganz andere Meinung und er sagte, Trump und Vance erledigen hier die Drecksarbeit für Putin.
In den US-Medien ist aufgefallen, dass es verschiedene Beobachterinnen und Beobachter gegeben hat, die von einer geplanten Eskalation geredet haben, von einer, Zitat, Falle für den Volodymyr Zelensky. Wie zutreffend ist das in deinen Augen?
Also das lässt sich natürlich schwer abschließend sagen, aber was auffiel, war, dass das Weiße Haus sehr schnell, nachdem Zelensky das Weiße Haus verlassen hatte, Pressemitteilungen rausgegeben hat. Und da schien man irgendwie vorbereitet zu sein. Und das ist jetzt auch nicht unüblich, aber in der Schnelligkeit war es dann schon ein bisschen verwunderlich. Und andererseits ist es, ich kann es jetzt, wie gesagt, nicht abschließend sagen, aber in den US-Medien war dann sehr schnell die Rede von so einem sogenannten Ambush, also einem Angriff aus dem Hinterhalt. Und wenn man sich anschaut, wie Vance und Trump Zelensky wirklich auch gedemütigt haben, das kann man nicht anders sagen, schien es schon irgendwo auch abgestimmt. Vielleicht nicht im Detail, aber in der Hinsicht, dass die beiden Zelensky auf jeden Fall nichts durchgehen lassen wollten und ihn mindestens vor laufenden Kameras vorführen wollten. Und sie haben dann offenbar die Gelegenheit gesehen, als Zelensky eben diese Frage nach der Diplomatie mit Russland stellte. Und daraufhin hat Vance ja dann ziemlich losgelegt. Und meine Sicht darauf ist, dass die beiden schon eine Art persönliche Fehde gegen Zelensky führen. Und auch wenn es jetzt vielleicht nicht geplant war, dass es jetzt am Freitag so eskaliert, könnte ich mir vorstellen, dass sie diese Gelegenheit dann vielleicht an anderer Stelle genutzt hätten.
Du redest jetzt von einer Fehde. Klar ist, die Ereignisse, die haben eine Vorgeschichte. Es hat ja in den letzten Wochen immer wieder so Anzeichen gegeben, die auf den Bruch zwischen dem Trump und dem Zelensky hingedeutet haben, oder?
Ja, vielleicht da auch noch erwähnt, also auch persönliche Fehde, weil ich glaube, dass Trump jetzt kürzlich auch gekränkt war davon, dass dieser Rohstoffdeal in der ersten Verhandlungsrunde sozusagen nicht zustande gekommen ist, wie er das gerne wollte. Also Trump, der gibt sich hier mal als der große Dealmaker, hat er auch am Freitag wieder. Und dann war es aber so, dass Zelensky sich eben geweigert hatte, die erste Fassung dieses Rohstoffdeals zu unterzeichnen. Der US-Finanzminister war extra in die Ukraine gereist, musste dann unverrichteter Dinge wieder abreisen. Und Trump konnte eben den Deal nicht verkünden. Und ich glaube, das zählt auf jeden Fall zur Vorgeschichte eben dazu. Und es hatte in den vergangenen Wochen eben mehrere Ereignisse gegeben, die gezeigt haben, dass Trump sich wirklich deutlich jetzt von Zelensky abwendet. Das fing an mit dem Trump-Putin-Telefonat, das für alle sehr überraschend kam, auch für Zelensky. Der wurde danach nur darüber informiert.
We had a great call and it lasted for a long time, over an hour.
Trump hat dann eben auch ein Verhandlungsteam aufgestellt, das mit dem russischen Verhandlungsteam in Kontakt trat, in Saudi-Arabien sich traf.
We're going to meet also probably in Saudi Arabia the first time. We'll meet in Saudi Arabia, see if we can get something done.
Und auch über die Ukraine hinweg, völlig ohne deren Beteiligung. Dann haben wir dieses Zitat, Zelensky sei ein Diktator ohne Wahlen, das behauptete Trump dann.
A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Gotta move fast, because that war is going in the wrong direction. In the meantime,
um dann ein paar Tage später zu sagen, did I really say that?
Mr. Zelensky is a dictator.
Did I say that? I can't believe I said that. Next question.
Also er hat das dann so dargestellt, ach, das kann doch gar nicht sein, dass ich das gesagt habe. Und Zelensky ließ das Ganze aber auch nicht unkommentiert. Also er hat dann auch gesagt, Trump lebe in einer Desinformationsbubble.
Präsident Trump, з великою повагою до нього відносимося як до лідера народу, який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує. На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі.
Und insofern gab es schon eine Zuspitzung innerhalb dieser Kommunikation zwischen den beiden. Und dann sahen wir auch noch, das will ich ganz kurz gerne noch erwähnen, am Jahrestag der Vollinvasion, dritter Jahrestag am vergangenen Montag, hat Russland dann bei den Vereinten Nationen gegen eine Resolution gestimmt, und zwar mit Nordkorea, Belarus und anderen Staaten. Und es war eben auch neu, dass die USA mit diesen Schurkenstaaten, nenne ich sie mal, abstimmt. Also auch ein weiterer Bruch innerhalb dieser internationalen Ordnung. Mhm.
Jetzt ist es also zu dem Treffen gekommen, das aus dem Ruder gelaufen ist. Der Zelensky hat ja nach dem gescheiterten Treffen und bevor er wieder aus den USA abgereist ist, dann noch ein Medieninterview gegeben bei Fox News, beim eher konservativen Sender in den USA.
Mr. President, thank you for the time today, especially on this day, to continue to do this interview.
Was hat er dir gesagt?
Also er schloss da erstmal eine Entschuldigung gegenüber Trump aus, die so ein bisschen im Raum stand. Marco Rubio, der Außenminister, hatte unter anderem verlangt, dass Zelensky sich entschuldigen solle. Das schloss er aus. Er versicherte aber, dass er Trump respektiere.
Americans, I'm very thankful to Americans for all your support. You did a lot. I'm thankful to President Trump and to Congress bipartisan support. And I was always very thankful from all our people. You helped us a lot from the very beginning during 3 years of full-scale.
Und er dankte nochmal Amerika für die Unterstützung, was ich auch wiederum bemerkenswert fand, weil er sich dazu offenbar dann genötigt sah, nachdem im Oval Office ihm eben vorgeworfen war, dass Zelensky sich nicht dankbar zeige. Und das ist halt schon interessant, weil Zelensky sich eigentlich in nahezu jedem Interview für die US-Unterstützung bedankt. Das gehört so zu seinem Standardrepertoire, deswegen ist das wirklich verwunderlich. Das hat er dann in diesem Interview nochmals getan, nochmal bekundet. Und ich glaube, dieser Auftritt war dann eben auch ein Versuch, ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben und Gesprächsbereitschaft zu zeigen. Auf jeden Fall in dem Wunsch, sozusagen die Verbindung in die USA jetzt nicht vollständig zu kappen durch diesen diplomatischen Eklat.
Du hast jetzt die Forderung erwähnt, dass der Zelensky sich entschuldigen soll. Du hast vorher auch schon erwähnt, dass es noch weitergehende Forderungen gibt, nämlich unter anderem aus dem republikanischen Lager, dass jemand anders als der Zelensky in Zukunft soll die Verhandlungen mit den USA führen, de facto also, dass er als Präsident der Ukraine zurücktreten soll. Wie ordnest du die Forderung ein?
Also grundsätzlich halte ich das derzeit für recht gefährlich, sowas überhaupt zu fordern. Also die Ukraine braucht zurzeit einfach einen starken Leader nach außen, nach innen. Und Zelensky ist das bei aller Kritik, klar. Also er ist auch innenpolitisch nicht unumstritten, überhaupt keine Frage. Aber jetzt den Druck sozusagen auf ihn zu steigern und ihn zum Zurücktreten zu fordern, ist schon riskant, weil, also wenn dieser Druck wirklich so weit steigt, dass er es dann irgendwann tun würde, es würde das Land ins Chaos stürzen. Und das wäre aus meiner Sicht verheerend, nicht nur für die Ukraine selber, also als allererstes, aber auch für weitere europäische Staaten natürlich und überhaupt die Sicherheitsordnung in Europa. Und außerdem ist es auch eine Signalwirkung an Russland. Man schaut natürlich schon nicht erst seit 2022, seit Beginn der Vollinvasion auf Kiew und will dort weiterhin eine Marionettenregierung einrichten. Also diese Szenarien, wenn er dann zurücktreten würde, das wäre natürlich dann für Russland, wären das dann sozusagen Festspiele. Und ich glaube jetzt nicht, dass Zelensky das aktuell wirklich in Erwägung zieht. Er hat das ja auch schon offiziell abgelehnt. Aber man sieht eben daran, dass er für die USA wirklich so eine starke Reizfigur ist. Und auch bedingt eben durch die Lügen, die auch Trump verbreitet und die jetzt eben auch in weiten Teilen von republikanischen PolitikerInnen verbreitet werden. Und das ist wirklich, hat sich dadurch jetzt nochmal manifestiert.
Recht ein anderes Bild oder ein anderes Narrativ zeigt sich, wenn man auf andere internationale Reaktionen schaut. Wie hat man zum Beispiel in Europa auf die Ereignisse reagiert?
Also da erlebte man sehr schnell sehr viel Solidarität. Also gerade so in sozialen Medien von europäischen PolitikerInnen, da gab es sofort ganz viele Tweets und Posts und Bekenntnisse zu ihm. EU-Spitzen wie beispielsweise jetzt Roberta Metsola, die EU-Parlamentspräsidentin, hat die Würde und den Mut des ukrainischen Volkes nochmal betont. Selenskyj versichert, dass er nicht alleine sei und was ja auch ja angesichts eben dieser Pressekonferenz bemerkenswert ist, weil es da ja wirklich um auch Würde ging, um auch wie der Präsident der Ukraine eben dort auftrat und aus meiner Sicht teilweise entwürdigend behandelt wurde. Und ja, also die Reaktionen aus Europa vor allem, die waren wirklich überwiegend ein Bekenntnis zur Ukraine.
You have full backing across the United Kingdom. And we stand with you, with Ukraine, for as long as it may take. And I hope you heard some of that cheering in the street. That is the people of the United Kingdom coming out to demonstrate.
Hat es auch Reaktionen von der anderen grossen Weltmacht gegeben, von China?
Also ich denke, China schaut jetzt sehr positiv auf diese ganzen Entwicklungen, die so verheerend sind. Denn wenn die USA international an Glaubwürdigkeit einbüßen, dann kann das Peking sozusagen zugutekommen. Also ich denke, da schaut man jetzt so ein bisschen mit Ruhe drauf und wartet ab.
Europa zusammen mit der Ukraine muss sich jetzt eine grosse Frage stellen. Wenn jetzt die USA sich im Nachgang von diesem Konflikt tatsächlich würde zurückziehen und auch Militärhilfe einstellen, was würde das für den Krieg in der Ukraine bedeuten?
Also das wäre für die Ukraine absolut ein Albtraum. Sie brauchen die SoldatInnen, die brauchen die Waffen und die Ausrüstung an der Front jeden Tag. Sie sind einfach darauf angewiesen, Verteidigungslinien zu halten beispielsweise. Und würden die Militärhilfen eingestellt werden, dann könnte es passieren, dass sie sich zurückziehen müssen, dass die Russen dadurch weiter vorankämen. Eventuell gingen dann wichtige strategische Städte verloren, im Donbass beispielsweise. Und auch die Luftabwehr in Großstädten wie Kiew oder Kharkiv oder so, die wäre auch ebenfalls sehr gefährdet. Also rein militärisch wäre das auf jeden Fall ein großes Problem. Die Frage ist natürlich, wie schnell das dann ein Problem würde. Also es gibt so Schätzungen, wenn jetzt die US-Hilfen eingestellt würden, könnte die Ukraine noch ein Jahr weitermachen, ein Jahr überleben sozusagen. Aber das sind alles sehr vage Schätzungen, das ist mit Vorsicht zu genießen. Aber auf jeden Fall wäre Russland natürlich ermutigt dazu, deutlich massiver nochmal anzugreifen, auch jetzt mit Blick auf die Hauptstadt Kiew.
Welche konkreten Probleme könnten sich denn in der Ukraine stellen, wenn Amerika sich zurückzieht?
Also die Waffenlieferungen ganz praktisch stehen natürlich auf der Kippe. Also es könnte soweit kommen, dass die USA die wirklich wichtigen Waffen, die Ausrüstung und so weiter nicht mehr liefern. Beispielsweise Patriot-Flugabwehrraketen sind total wichtig, die aus den USA kommen. Ich denke aber auch an Starlink natürlich. Das ist das Satelliteninternet, das über Elon Musk sozusagen in die Ukraine kam und das Elon Musk eben auch kontrollieren kann. Und das könnten jetzt die USA eben auch von einem Tag auf den anderen abschalten. Das ist ein Risiko. Die Armee ist, wie gesagt, existenziell davon abhängig. Andererseits muss man auch bedenken, dass die USA das zwar liefern, aber dass das unter anderem auch über europäische Staaten läuft und teilweise auch bezahlt wird. Das wäre dann also auch ein Vertragsbruch, wenn die USA das einfach einstellen würden. Da ist jetzt fraglich, ob sie es wirklich von einem Tag auf den anderen machen würden. Andererseits sind die USA so unberechenbar, dass auch das denkbar wäre. Was jetzt auch kritisch gesehen werden könnte, ist die Geheimdienstzusammenarbeit zwischen der Ukraine und den USA. Die Ukraine braucht eben auch die Geheimdienstinformationen von den USA. Und also denkt man jetzt mal nur daran, die USA waren es ja auch, die mit Geheimdienstinformationen die Ukraine 2022 vor der Vollinvasion gewarnt haben. Also das sind wichtige Informationen, die möglicherweise nicht mehr fließen können. Und fraglich ist natürlich jetzt auch noch, wie geht es mit dem Rohstoffdeal weiter und gibt es den überhaupt noch?
Mhm. Wie es mit dem könnte weitergehen, auf das kommen wir auch gerade noch. Die neue Unsicherheit, die du jetzt beschreibst, was bedeutet das für Europa insgesamt? Oder anders gefragt, kann sich die NATO noch auf die USA verlassen?
Also genau das steht im Moment zur Debatte. Sind die USA wirklich auch bereit, für ein NATO-Land einzutreten, beispielsweise im Baltikum, sollte Russland angreifen? Trump macht dazu widersprüchliche Angaben und er ist einfach nicht berechenbar, er ist nicht verlässlich. An einem Tag Lob der europäischen Staaten für ihre Kampfkraft oder für ihre Kraft generell. Und den nächsten Tag lobt er dann wieder die USA dafür, die eigentlich sozusagen das Spiel beherrschen im Gegensatz zu allen anderen. Und natürlich, also weil du auch nach der Bedeutung von Europa insgesamt gefragt hast, jetzt ist natürlich die Frage, kann Europa bei Friedensverhandlungen wirklich mitwirken? Und wenn es zu irgendwann mal zu einem Waffenstillstand käme, kann Europa dann Friedenstruppen in die Ukraine schicken und eben auch stellen? Und werden die dann von den USA abgesichert? Das ist halt auch die große Unbekannte. Ist es nicht der Fall, könnte das wiederum Putin ermutigen, einen solchen Waffenstillstand zu brechen. Dann wäre so ein Frieden halt einfach nichts wert. Und da sind wirklich die USA immer noch gefragt. Da liegt bei den USA immer noch eine große Bedeutung.
Also Stand heute, wenn ich dir zulasse, könnte Europa die Lücke, wo wir die entstehen, in der Ukraine nicht füllen.
Ja, auch da muss ich sagen, das ist jetzt eben die große Frage, vor der auch die ganzen europäischen Leader stehen. Und am Samstag ist Zelensky ja dann schon nach London gereist, hat dort Keir Starmer getroffen, den Premier. Und am Sonntag gab es dann ein Sicherheitstreffen von mehr als einem Dutzend RegierungschefInnen aus Europa. Und vorab wurde dann bekannt, dass Großbritannien und Frankreich einen Plan für eine Waffenruhe vorlegen wollen. Das ließ natürlich direkt aufhorchen am Sonntag und hoffen darauf, dass jetzt aus Europa sozusagen eine Führungsrolle entstehen kann, eben mit vielleicht London und Paris an der Spitze. Das wäre absolut wünschenswert. Eventuell könnte auch Deutschland noch hinzukommen, wenn sich das Land nach den Neuwahlen mit einem neuen Kanzler auch sortiert hat beispielsweise.
Wir nehmen die Folge noch auf, bevor wir wissen, was schlussendlich bei dem Treffen der EU-Staaten rausgekommen ist. Alle aktuellen Entwicklungen findet man natürlich bei uns auf der Webseite und in der App. Aber was weiss man Stand jetzt über den Friedensplan?
Also wir wissen, dass offenbar Großbritannien und Frankreich den Lead dazu übernommen haben. Das hat Keir Starmer gegenüber BBC gesagt.
And then further pick up the phone to President Macron and President Trump afterwards, because my reaction was, we have to bridge this, we have to find a way that we can all work together, because in the end, we've had 3 years of bloody conflict now, we need to get to that lasting peace.
This is und da soll es eben darum gehen, dass Frankreich und das Vereinigte Königreich mit ein oder zwei anderen Ländern mit der Ukraine einen solchen Plan ausarbeiten wollen. Und dann soll dieser Plan den USA vorgelegt werden. Und das waren so diese Vorabgespräche vor diesem Gipfel, vor diesem Sicherheitstreffen am Sonntag. Und was man da schon rauslesen kann, das Gute ist, die Ukraine wird hier aktiv beteiligt. Also es wird nicht über ihren Kopf hinweg verhandelt. Sie ist aktiver Teil davon. Und das ist dann im Gegenschnitt sozusagen zu den sogenannten Friedensvorverhandlungen, die die USA mit Russland geführt haben oder die die USA mit Russland führen. Und die Herausforderung wird dann aber, glaube ich, sein, dass Europas Lösung ja Amerika im Grunde auch verkauft werden muss, im Sinne von dem Dealmaker Trump schmackhaft gemacht werden muss. Und das, ja, das wird jetzt die Herausforderung sein.
Clara, der Donald Trump und sein Vize, der J.D. Vance, haben in der letzten Woche ja zunehmend so eine Rhetorik gewählt, die sich auch gegen Europa richtet oder zumindest sehr viel kritischer gegenüber Europa positioniert. Beobachten wir eigentlich gerade so die definitive Abkehr von den USA, nicht nur von der Ukraine, sondern auch von seinen westlichen Verbündeten allgemein?
Ich glaube, da sind wir schon. Ja, also das ist schon ein absoluter Bruch mit der bisherigen Außenpolitik, ist schon vollzogen. Das ist eine ganz deutliche Abkehr von den traditionellen Verbündeten, also in vielen Dimensionen. Trump kümmern internationale Institutionen nichts. Siehe jetzt UNO beispielsweise, da hatten wir die Resolution angesprochen. Oder das Völkerrecht, das Trump ebenfalls nicht kümmert. Also wenn man seine Nähe zu Putin anschaut, den er immer wieder in Schutz nimmt. Und man merkt einfach, dass Trump eine völlig andere Politik führt als Joe Biden, sein Vorgänger. Trump denkt vielmehr in Einflusssphären und für ihn sind Bündnisse dann etwas wert, wenn das Gegenüber so, ich sag mal, brachial ist wie er. Wenn er sich mit dem messen kann und er verachtet Schwäche. Und so geht er eben an Politik heran. Und das ist aus meiner Sicht verheerend. Also so für die internationale Ordnung, so wie wir sie kennen, ist das wirklich verheerend. Und Trump setzt jetzt, das hat man am Freitag gesehen, auf Einschüchterung.
The problem is I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out.
Und Amerika wird mit ihm immer mehr zu einer revisionistischen Macht.
Gibt es trotz all diesen Vorzeichen noch so etwas wie eine Art Hintertür für einen neuen Anlauf, um die USA und die Ukraine und Europa wieder näher zusammenzubringen?
Wenn ich jetzt auf die Ukraine blicke, dann würde ich schon sagen, also trotz allen Streits hat Trump weiter auch wirtschaftliches Interesse an der Ukraine. Also davon gehe ich eigentlich schon aus. Er sieht eben die Möglichkeit, in der Ukraine Rohstoffe abzubauen. Sein Ziel, so der langfristiges Ziel, würde ich sagen, ist eben auch China am Weltmarkt zu schwächen. Und das wäre eine Möglichkeit, die er sieht. Und ich kann mir nach wie vor, nach all dem, was wir jetzt auch besprochen haben, nicht vorstellen, dass er die Ukraine wirklich gänzlich fallen lässt. Ich kann mir aber vorstellen, dass er wirklich die Waffenlieferungen deutlich reduziert. Das hat er ja auch immer wieder selber angekündigt, angedroht. Und dass er dadurch die Niederlage der Ukraine einfach herbeiführt. Und das Ganze halt aus verletztem Stolz. Ja, und dass er die Ukraine eben in existenzgefährdende Friedensverhandlungen hineinzwängt. Und das ist jetzt beantworte ich deine Frage negativ, aber das ist aus meiner Sicht wahrscheinlicher geworden. Also Hintertür fraglich.
Wir reden in diesem Podcast ziemlich genau 3 Jahre nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Du hast vorher gesagt, der Jahrestag war vor einer Woche. Und jetzt steht der Krieg so oder so an einem Wendepunkt. Wie könnte es jetzt in deinen Augen weitergehen? Was ist in deinen Augen das realistischste Szenario?
Auf jeden Fall wird der Krieg unvermindert weitergehen, leider natürlich. Putin wird jetzt eventuell mit Blick auf die Ereignisse in den USA seine Armee auch nochmal auf größere Angriffe vorbereiten. Wir haben besprochen, die Waffenlieferungen stehen auf der Kippe. Das kann sich auch in den nächsten Wochen oder ja, Wochen, Monaten dann konkretisieren. Ja, also generell steht einfach grundsätzlich die Unterstützung für die Ukraine auf dem Spiel. Und das, ich vermute, dass sich das nach und nach herauskristallisieren wird, dass die USA davon immer mehr Abstand nehmen. Und im besten Fall, dass die europäischen Staaten sich zusammenraufen und wirklich einen Leader, eine Führungskraft sozusagen auf europäischer Ebene organisieren. Und wir müssen jetzt eben abwarten, ob die europäischen Staaten es schaffen, so eine Art Sprecher für die Ukraine zu organisieren, also wirklich eine Person, die für die Ukraine zuständig ist. Und dann muss es eben Gremien geben, Formen geben, in denen wirklich auch Entscheidungen getroffen werden können, also auf EU-Ebene. Und da muss einfach eine Einigkeit hergestellt werden, auch jetzt mit Blick auf Ausreißer wie Viktor Orban aus Ungarn und so. Da muss einfach eine Linie gefunden werden. Und das erhoffe ich jetzt für die nächsten Wochen.
Danke vielmals, Clara, für die Einordnungen.
Danke dir, Mirjam.
Heute ein bisschen eine längere Folge, aber wir haben auch viel zum Besprechen gehabt. Analyse, Kommentare und alle aktuellen Entwicklungen findet man natürlich auch bei uns auf der Webseite und in der App. Das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirjam Gabatuller. Ich habe geredet mit der Clara Lipkowski und die Folge produziert hat Sarah Spreiter. Die nächste Folge von uns, die hören dir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.